Himmlischer Vater, dass wir deine Königskinder sein dürfen, dass wir uns so nennen dürfen, dass wir eine Würde haben. Und diese Würde bleibt ewig bestehen, weil du Ja zu uns gesagt hast. Und diese Würde kann auch niemand anderes nehmen. Und ich bitte dich jetzt, dass du redest. Heute hört man viel meine Stimme, ich möchte aber, dass deine Stimme zu hören ist. Ich möchte, dass du sprichst. Und ich wünsche mir, dass einfach wir einen weiteren Schritt auf dich zugehen können heute in diesem Gottesdienst. Dass wir dich neu erkennen können, einen neuen Aspekt von dir erfahren dürfen. Und dass wir aus diesem Gottesdienst ermutigt und bestärkt hinausgehen. Bitte rede du. Und danke, dass du da bist. Amen. So, ja, ich habe auch heute keinen Anzug mit, weil das ja alles spontan ist. Hoffe, ihr seht es mir nach. Nein, ich habe mir überlegt, was könnte ich in der kurzen Zeit für eine Predigt vorbereiten, weil ich jetzt auch keine Unterlagen dabei hatte, um irgendwie vielleicht vorzugreifen. Und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht rede ich oder predige ich über ein Thema, was so ein bisschen auch meine Leidenschaft ist. Das ist eigentlich immer gut, über Dinge zu reden, die einem wichtig sind. Und wann war das, am Dienstag, als Björn hier war? Dienstag, Donnerstag? Okay, war jemand hier und der hat darüber erzählt, ich kenne ihn ja auch noch nicht, ich bin auch noch relativ neu. Und der ist derjenige, der, wenn ich richtig verstanden habe, in Marseille Missionsarbeit macht und eine große Gemeinde hat. Und er hat ein bisschen erzählt, wie das bei denen funktioniert und was alles geschehen musste, dass sie von 25 Personen auf 400 Personen angewachsen sind. Das hat mich sehr beeindruckt und das war nicht irgendwie Konzept im Sinne von, wir müssen jetzt mehr beten und wir müssen jetzt mehr Gottesdienste besuchen, sondern das war ganz einfach, irgendwie ganz nah am Leben dran. Viel mit Ehrlichkeit, viel einfach Menschen Raum zu geben. Und ich habe mir gedacht, irgendwie hat mich das ja, also ich saß dann schon da und habe innerlich bemerkt, boah, da fängt an, was in mir zum Schwingen zu bringen irgendwie. Und ich dachte, ja, es kann so einfach sein, aber vielleicht auch so schwer. Und ich habe mir gedacht, was ist der Grund, warum vielleicht manche Dinge in unserem Leben als Gemeinde, als Christen irgendwie, ich sag mal, stagnieren, also stehen bleiben. Warum irgendwie, wir sitzen da und denken uns so, oh, andere sind erfolgreich und wir nicht. Warum? Ich habe jetzt leider auch keine super Lösung, aber ich habe einfach ein paar Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Weil ich es ganz oft in meinem Leben bemerkt habe, dass ich mich immer mit anderen vergleiche. Ich gucke dann immer und war dann immer übelst enttäuscht und die letzten Jahre so ein bisschen in einer Gemeinde zu sein. Und während alle meine Freunde aus meiner alten Gemeinde dann auf Konferenzen rumgetingelt sind und gepredigt haben und dann Bilder gezeigt haben, hier 2000 Leute und ich durfte dabei sein. Und ich sitze dann so vom Laptop und sehe die Bilder und denke mir so, gestern wieder nur 5 Leute in der Jugendgruppe. Irgendwas läuft falsch in meinem Leben. Vielleicht sollte ich das Ganze an den Nagel hängen und es sein lassen. Und in dieser ganzen Zeit, es ging relativ lange so, die letzten 3-4 Jahre, und da habe ich bemerkt, irgendwie, ich muss was ändern. Irgendwas, was ist denn der Grund, warum andere so erfolgreich sind und ich scheinbar nicht? Wohlgemerkt scheinbar. Denn wenn wir alle auf 2000 mannstarken Konferenzen vorne stehen, das ist toll, aber die Konferenzen sind 1-2 Mal im Jahr und zwischen den restlichen Tagen ist ja auch noch was. Und ich habe mir aber gefragt, was ist der Grund, beziehungsweise was kann ich tun, um dahin zu kommen? Nicht um vor 2000 Leuten zu stehen, sondern generell um zu erleben, ja, ich bin an der richtigen Stelle und ja, das, was ich tue, ist relevant. Und ich habe das ganze Thema mal genannt, finde deinen Sinn. Ich weiß, das ist ein hohes Thema, finde deinen Sinn. Also ich würde es toll finden, wenn ich jetzt irgendwie euch jedem einen Zettel geben kann, das ist dein Sinn, das ist dein Sinn, das ist dein Sinn, das ist dein Sinn. Ihr geht raus und das große, fette christliche Leben fängt in dem Moment an. Leider habe ich das Konzept nicht. Ist vielleicht auch ganz gut, weil das herauszufinden, was der Sinn deines Lebens ist, das kannst nur du. Ich kann dir nicht sagen, hey, mach doch mal das. Eine meiner Leidenschaften ist aber genau das zu tun. Also nicht euch zu sagen, was ihr zu tun habt, sondern gemeinsam herauszufinden, wofür schlägt euer Herz, wofür schlägt mein Herz, was ist die Leidenschaft in meinem Herzen, was ist die Leidenschaft in euren Herzen und was kann daraus wachsen. Weil dort, wo eure tiefsten Sehnsüchte sind, dort, wo eure tiefsten Leidenschaften sind, wird, ist auch ein Stück weit ganz stark euer Sinn mit drin. In dieser Welt. Und damit meine ich nicht nur in dieser Gemeinde, weil Gemeinde ist auch nur einmal im Monat, einmal in der Woche. Ja? Meistens sonntags. Also ich rede davon, dass wenn du morgens aufwachst, dass du weißt, das ist der Grund, für den ich heute aufstehe. Wenn du abends zu Bett gehst, das hat mich heute den Tag durchgetragen. Der Sinn deines Lebens. Und ich weiß, wir sind ja Christen, wir sind dann immer sehr fromm und sagen, der Sinn meines Lebens ist Jesus. Ja, stimmt. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Jesus kennen wir ja alle irgendwie, aber wir merken ein Stück weit, also so geht es mir zumindest, vielleicht geht es euch ja auch so, ja, irgendwie mir fehlt manchmal was. Ja, ich gehöre zu Jesus, ja, ich bin sein Kind, ich habe Königswürde, aber irgendwie gibt es da noch mehr als nur, in Anführungsstrichlein, Gemeinde? Kann da noch mehr kommen? Und liegt es vielleicht daran, dass ich nicht begabt genug bin? Fehlt mir irgendwas? Kann Gott vielleicht nichts mit mir anfangen, weil ich noch zu hartherzig bin oder was auch immer? Könnte sein. Und dann fällt mir aber ein Satz, und der hat mich dann auch begleitet in der Zeit der letzten 4 Jahre, wo ich bemerkt habe, irgendwie, ich bin unzufrieden mit meinem Glaubensleben. Ich bin irgendwie in einer Sackgasse. Gott beruft nicht die Befähigten. Er befähigt die Berufenen. Wir denken relativ häufig, Gott kann erst dann etwas mit mir anfangen, wenn ich irgendwie einen Alpha-Kurs absolviert habe, dann ein Leitertraining, dann dieses und jenes gemacht habe, am besten noch eine Weiterbildung mit Zertifikat. Das heißt, wenn ich so richtig meine Doktortitel ausbreiten kann und sagen kann, guck mal, das habe ich erreicht. Das Spiel spielt Gott nicht mit, weil Gott hat schon immer umgedrehte Dinge gemacht. Er kam nicht von oben herab, um die Menschheit zu erlösen, sondern er kam als Baby in diese Welt. Er dreht das alles um. Also er beruft nicht die, die es drauf haben. Er geht nicht zum Professor, Doktor der Theologie und sagt, du sollst mein Prediger sein, sondern er sagt zu dem kleinen 7-jährigen Mädchen, du gibst heute ein Zeugnis von mir und dadurch werde ich 100 Menschen ansprechen. Das macht er. Und das macht mich dann immer happy, weil ich mir denke, hey, dann kann er mit mir auch eine Menge anfangen. Dann kann er mit euch auch eine Menge anfangen. Die Frage ist jetzt natürlich, da verändert sich einiges. Ja? Also wenn ich anfange danach zu fragen, was macht eigentlich mein Leben aus, was ist der Sinn meines Lebens, und wenn wir auch anfangen als Gemeinde zu fragen, was ist der Sinn unserer Gemeinde in Soltau, in der Umgebung, dann passiert Veränderung. Weil ein was muss uns klar sein, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott Veränderung, dass er Veränderungen in unserer Mitte bewirkt, dann verändert sich auch außenrum was. Und dann könnte es sein, dass er vielleicht an mir ein bisschen was feilt, dann könnte es sein, dass er an euch ein bisschen was feilt. Es könnten auf einmal Leute in unsere Gemeinde kommen, die, weil wenn ihr euren Sinn kennt, wenn ihr eure Leidenschaft habt und da mit Menschen drüber redet, ja, also es gibt Leute, die können mir Dinge erzählen und die interessieren mich relativ wenig, weil ich mir denke, ja, du redest und redest und redest. Dann gibt es aber Leute, die reden auch über Dinge, die mich jetzt vielleicht nicht interessieren, aber die sind so dabei, dass ich mir denke, boah, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Zum Beispiel Fußball ist so eine Sache, interessiert mich jetzt eher nicht so sehr, aber ich kenne einige Leute, die sind so begeistert davon und nicht nur so ole ole, sondern die können mir erzählen, was sie da für Erfahrungen machen, was da für eine Leidenschaft dahinter steckt. Im Stadion, die Atmosphäre, die können die richtig beschreiben. Das ist immer toll, wenn Männer auf einmal über Gefühle reden im Stadion. Und ich so denke, ja, jetzt spüre ich deine Leidenschaft. Ich, in deinen Augen kann ich sehen, dass es dich begeistert. Ich spüre förmlich, dass da was dahinter steckt. Und das ist das Ziel eigentlich. Da will ich hinkommen, dass das, was mich bewegt, was meine Leidenschaft ist, dass das genauso rausströmt. Aber nicht so irgendwie überfallmäßig, sondern einladend. Und darum, wenn wir das als Gemeinde ernst meinen, mit dem, dass Menschen begeistert werden für Jesus und wir dann anfangen zu strahlen, dann kann ich euch garantieren, dass auf einmal hier Leute sitzen, die wir noch nie gesehen haben und sich fragen, also den fand ich spannend. Ich wollte mal wissen, was ihr hier so macht. Und die Frage ist, liebe Gemeinde, wollen wir das? Sind wir dazu bereit, dass vielleicht Menschen hierher kommen, die ziemlich komisch sind? Und sind wir dann auch bereit, nicht irgendwie zu sagen, okay, in der ersten Woche musst du das machen, in der zweiten Woche das, in der dritten Woche das, bis du ein guter Christ bist, so wie wir, sondern sind wir bereit, den Raum dafür zu öffnen, dass diese Leute sich auch hier ausprobieren dürfen. Denn, das hat Rebecca vor uns so wunderbar erzählt, die Vielfalt, die in uns allen hineingelegt wurde, geht auch unsere Leidenschaften an. Jeder hat andere Leidenschaften. Und wenn Gott der Herr ist und wir seine Gemeinde, dann sollte da irgendwo auch der Raum gegeben sein, dass Menschen ihre Leidenschaft ausleben können. Und das hat der Björn so wunderschön gesagt, wenn du zu uns kommst und wir haben 130 Gruppen in unserer Gemeinde, die Angebote haben und du gehst durch alle diese Gruppen und findest nicht dort, dass es dir gefällt, dann werden wir für dich die 131. gründen, in der du dich wohlfühlst, in der du deine Leidenschaft ausleben kannst. Fand ich phänomenal. So. Also Veränderung. Wenn wir das wollen, dann wird Veränderung passieren. Es kann sein, dass bei uns sich was verändert in unserem Denken, in unserem Gottesbild. Wir erleben, dass Gott viel größer ist. Es kann aber auch passieren, dass sich unser Umfeld verändert, unsere Gemeinde. Und das ist eine Herausforderung. So, und jetzt möchte ich euch, deswegen habe ich die tolle Flipchart hier, etwas zeigen, wo ich irgendwie glaube, dass uns das ein Stück weit dabei helfen kann, auf die Spur zu kommen, was unser Sinn ist. Warum sind wir hier? Und ich glaube, der Grund, warum relativ häufig Unzufriedenheit in unserem Leben ist, warum irgendwie wir abends nicht gut einschlafen können, warum wir traurig sind, ist, dass wir diesen Sinn noch nicht erkannt haben. Warum sind wir hier? Nicht nur, um fromme Christen zu werden, sondern wir haben eine Aufgabe. Und ich sage euch, diese Aufgabe, die ist maßgeschneidert für uns. Das ist nicht irgendwas Nerviges oder etwas Belastendes oder irgendwie so. Wir haben ja da manchmal Vorstellungen als Christen, so, ich komme jetzt in den Dienst und muss alles aufgeben und mein ganzes Leben wegwerfen und och, das wird furchtbar. Sondern wenn Gott Leidenschaft in unser Leben gesät hat, dann hat das einen Sinn. Und unser Sinn ist an unserer Leidenschaft gekoppelt. Das heißt, ihr könnt euch darauf freuen, wenn ihr herausgefunden habt, was der Sinn eures Lebens ist in dieser Welt, was die Aufgabe in eurem Umfeld, in dieser Welt ist, dann springt ihr morgens aus dem Bett und yes, ein neuer Tag, los geht's. Es gibt im Grunde vier Punkte, die uns irgendwie antreiben. Oder vier Punkte, die relevant sind für unseren Sinn, an denen ihr erkennen könnt, wenn euch das auffällt in eurem Leben, dann seid ihr auch im Sinn auf der Spur. Das ist im Grunde ein paar einfache Sachen dabei. Der erste Punkt ist ganz easy. Du liebst es. Also Gott wird dir nie Dinge aufzwingen für deinen Sinn, die du total schrecklich findest. Niemals. Wenn du merkst in deinem Leben, boah, das ist so toll, da freue ich mich so sehr drüber, ich liebe das, dann kannst du davon ausgehen, dass das etwas damit zu tun hat, dass Gott da einen Sinn in dein Leben gelegt hat. An dieser Stelle, das ist der erste Indikator, okay, hier kitzelt mich irgendwas an, das liebe ich, das finde ich phänomenal, das finde ich toll. Da lohnt es sich, tiefer zu schauen. Der nächste Punkt. Du bist genial darin. Oder du bist darin gut, du bist da, das liegt dir. Der Unterschied zwischen du liebst es und das liegt dir ist ja klar. Ich gucke wahnsinnig gerne Filme, aber wenn ich mich jetzt mit einer Kamera hinstelle und Regisseur sein sollte, wüsste ich nicht so richtig. Aber ich liebe Musik, ich mache gerne Musik und wenn ich Musik mache, weil ich Musik liebe, dann klingt das eigentlich, denke ich, auch ganz gut. Das heißt, ich bin gut darin. Dann gibt es noch einen Punkt, der unser Leben maßgeblich beeinflusst. Und der viel Zeit in Anspruch nimmt. Nämlich, du wirst dafür bezahlt. Sprich, das, was dein Beruf ist. Ist jetzt nicht überraschend, oder? Auch das hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und dann der Punkt, wenn wir an Berufung, an Ziel denken, fallen wir Christen relativ häufig. Die Welt braucht es. Mission und alles drumherum. Diakonie. So. Jetzt seht ihr, dass es in all diesen Bereichen Überschneidungen gibt. Ja? In dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich und in dem Bereich. Und diese Überschneidungen, die haben jetzt einen ganz bestimmten Sinn. Es gibt einmal die Überschneidung von du liebst es und du bist genial da drin. Also diesen hier. Und dieser Punkt ist deine Passion. Dafür brennt dein Herz. Daran denkst du ganz häufig und das ist das, was dich antreibt. Das ist das, wofür du morgens meistens aufstehst und dich freust darüber. Ja, also manchmal ist ja Arbeit nervig, das ist nicht immer unsere Passion, aber das ist das, worüber du stundenlang einfach erzählen kannst und die Menschen spüren dir das ab. Die Menschen spüren dir das ab, das ist voll dein Ding. Das strahlt das dir heraus. Und wenn du deine Passion lebst, wenn du deiner Passion nachgehst, dann verschwendest du da keine Kraft drauf, sondern das ist so, als ob du Kraft dadurch bekommst. Also ich glaube, ihr kennt Arbeiten, die so richtig kräftezehrend sind, aber wenn du deine Passion lebst, deine Leidenschaft, dann gibt dir das Kraft zurück. Das könntest du stundenlang machen und danach bist du noch fitter als vorher. Wenn du weißt, was das ist, dann hast du deine Passion gefunden. Das ist das, was du liebst und das, worin du richtig gut bist. Dann gibt es den Punkt, du liebst es. Und die Welt braucht es. Das ist deine Mission. Ihr kennt ja alle den Missionsauftrag. Geht in alle Welt, macht zu Jüngern, predigt das Evangelium. Das ist allgemein. Aber jeder von uns hat eine Mission. Und du schaust in die Welt und siehst, Menschen geht es nicht gut, Menschen benötigen etwas und dein Herz geht auf. Du merkst, boah, das lässt mir keine Ruhe. Wenn ich die Menschen anschaue, dann kommt mein Herz ins Schwingen, dann spüre ich wirklich richtig viel Liebe in mir und ich möchte diesen Menschen helfen. Das ist deine Mission. Und du bist nicht davon abgeschreckt, dass vielleicht ganz viel Elend dahinter steckt, sondern es zieht dich zu den Leuten hin. Das Negativbeispiel ist jetzt, wir haben ja diesen Missionsauftrag und es gibt Christen, die nehmen diesen Missionsauftrag unglaublich ernst und labern dann die Leute zu auf der Straße, haben aber keine Liebe dafür. Ja, also wir müssen das ja machen, weil wir Christen sind. Und genauso wird es dann auch passieren. Genau diese Einstellung. Ja, also Leute fromm zuquatschen, weil es ja unser Befehl ist. Das funktioniert nicht. Ja, Menschen spüren automatisch, ob das, was wir sagen, irgendwie eine Relevanz hat, ob das uns beschäftigt, ob wir Liebe haben oder ob wir einfach nur eine fromme Pflichterfüllung machen. Und das ist ein Positivbeispiel. Ja, ich weiß, Jesus ist ja immer das Positivbeispiel, aber es gibt so eine schöne Geschichte, Matthäus 9. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ja, und dieses es jammerte ihm, im alten Lutherdeutsch, die Übersetzung könnte man auch dahin lesen, es zog ihm die Eingeweide zusammen. Ja, und vielleicht wisst ihr das, im Jüdischen, da hat ja jedes Körperteil eine bestimmte Bedeutung und die Eingeweide der Magen, das ist ja den Gefühlen zugeteilt. Ja, und wenn es dir richtig den Bauch zusammenzieht, so Jesus, es ging ihm durch Mark und Bein, als er gesehen hat, die ganzen Leute, die haben niemanden, der sich um sie kümmert. Ja, die sind wie eine Horde Schafe und keiner kümmert sich darum und es ging ihm das Herz auf. Es hat ihn richtig bewegt. Und mit dieser Einstellung ist Jesus immer an Menschen rangegangen. Darum war er auch so effektiv, wenn ich das Wort mal in den Mund nehmen darf. Die Leute haben gespürt, wenn Jesus mit mir redet, dann meint er das ernst. Dann geht es ihm um mich. Ja, dann spüre ich. Selbst die Ehebrecherin, als sie ihn angesehen hat, da ging es nicht so, du böse, 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 du hast die Gebote missachtet. Na, das ist aber nicht in Ordnung, so moralisierend, sondern ich weiß, wie dein Leben ist. Ich kenne deinen Lebensweg. Ich habe dich trotzdem lieb. Also, wenn ihr merkt, hey, guckt, geht durch Soltau oder dort, wo ihr gerade wohnt und ihr merkt, da müsste echt mal was gemacht werden. Die Leute brauchen Unterstützung. Und ihr merkt in eurem Herzen, da passiert was, dann habt ihr eure Mission gefunden. Wir haben Leidenschaften und Gefühle nicht umsonst von Gott bekommen. Manchmal ist das ganz einfach. Dann gibt es das Feld wo die Welt braucht es und du wirst dafür bezahlt zusammenkommen. Wie kann denn das gehen? Das ist der Punkt, den wir Christen gerne mal unter Berufung verbuchen. Berufung, im Englischen Vocation, Berufung, Begabung, Talent. Das ist jetzt nicht das, worin du gut bist. Also das spielt alles mit rein. Ihr seht, das überschneidet sich hier alles. Aber dieser Punkt ist ein bisschen knifflig, denn die Berufung zu finden, wir stellen die oft geringer dar, als die eigentlich ist. Also vor allem in unserem eigenen Leben. Ja, wenn wir was richtig gut sind und wir merken, das hat einen Einfluss, dann kehren wir das manchmal so unter den Teppich. So nach dem Motto, naja, wir sind ja, es ist ja alles für den Herrn. Aber wenn jemand gut, richtig gut predigt und er geht zu dem hin und sagt, boah, tolle Predigt, Bruder, genial, oder Schwester, dein Wort hat genau in mein Herz getroffen. Ja, ist ja alles für den Herrn, so falsche Demut. Ja, sondern darin, worin wir gut sind, ist toll. Und dort, wo es andere berührt, da ist eine Berufung zu erkennen. Ja, was die Welt braucht und dann, wofür wir bezahlt werden. Das ist natürlich die Frage, wie geht denn das? Ne? Wenn wir alle die bezahlen, die in Dingen gut sind, gibt es dann einen Dienst für den Beamer und das wird bezahlt. Wäre schön, wenn jemand so richtig tolle PowerPoint-Präsentationen macht, kriegt er dann auch Geld. Das ist jetzt ein bisschen utopisch. Ja? Aber im Reich Gottes ist es eigentlich so, gibt es da diese schöne Bibelstelle im Timotheus, die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das Ding ist, dort, wo wir in unserem Segen, in unserer Berufung sind, also dort, wo wir Dinge tun, die die Welt braucht, dort haben wir auch einen Wert. Und ich mache das mal an einem Beispiel. Also wir kennen ja diesen alten Kreislauf von wegen, dass Gott Segen ausgießt, den wir empfangen. Wir nutzen diesen Segen, geben ihn weiter und empfangen weiteren Segen. Ja? Kennt ihr ja. Oder wo Gott durch Maleachi, ja Maleachi war es, dem Propheten, seinem Volk sagt, ihr bringt mir kranke Opfertiere als Opfer da. Ne? Und ihr sollt mich nicht bescheißen. Ich habe euch doch die ganze Zeit schon bewiesen, dass ich euch versorge. Ja? Also bringt mir doch mal ein richtig anständiges Opfer und dann fordert mich heraus, ob ich nicht die Türen des Himmels öffne und euch mit Segen überschütte. Fordert mich heraus. Ich habe mal ein Berufungscoaching gemacht. Das war in dieser Zeit, wo ich eben herausfinden wollte, warum bin ich so unzufrieden, warum bin ich gefühlt in einer Sackgasse. Und da gibt es ein Ehepaar, die kurz vor Bayern oder kurz in Bayern wohnen und die machen Berufungscoaching. Also die sprechen mit dir und fragen dich dann nach deinen Leidenschaften. So, und das Spannende ist, die lieben das. Die lieben das, andere Menschen dabei zu helfen, in ihre Berufung zu kommen. So, und die leben davon. Ja, die reden mit mir und die leben davon. Ja, weil natürlich ist es mit Bezahlung, das ist ja meistens so. Normalerweise würde das nicht reichen, aber jetzt haben die sich gedacht, hey, das ist unsere Berufung, wir lieben das, was wir tun. Andere Menschen dabei zu begleiten, herauszufinden, was das Potenzial eines Menschen ist. Was haben die gemacht? Die wurden irgendwann mal eingeladen auf einen Kongress und haben erzählt, was sie machen. Ganz ehrlich. Ohne irgendwie ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ihre Leidenschaft. Und wenig später kam dann ein Mann zu denen und sagte, es ist phänomenal, was Sie da machen. Wissen Sie, ich bin Manager in einem großen Unternehmen und wir sind schon ziemlich lange daran, dass wir sehen, unser Unternehmen wird immer schwächer. Ja, irgendwie, da ist der Wurm drin. Und wir wissen, dass das irgendwie was mit den Mitarbeitern zu tun hat. Könnten Sie nicht mal vorbeikommen und gucken? Wir würden das auch honorieren. So, und das haben die gemacht. Und haben herausgefunden, viele Mitarbeiter sind ausgebrannt, viele Mitarbeiter kommen nicht klar, weil sie nicht das machen können, was sie richtig gut können. Und dann haben sie angefangen, das Unternehmen umzustrukturieren. Das Ende vom Lied war, dass das Unternehmen richtig geboomt ist. Also auf einmal durften die Leute in einer Stellung arbeiten und durften das machen, wo sie Leidenschaft hatten. Und auf einmal ging alles nach oben. Und das Ende vom Lied war, dass dieses Ehepaar jetzt die ganze Zeit bei Wirtschaftsunternehmen angefragt wird. Und die leben richtig gut davon. Und nicht etwa, weil die sich sagen, ja, hier, wir sind Top-Manager, ne? Dann geht, lasst mal was springen, sondern weil die Manager sagen, das ist uns so viel wert, dass wir da was geben. Und so will Gott, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft arbeiten, dass, wo wir merken, das ist uns was wert, dafür geben wir eine Menge Geld aus. So, und wenn ihr herausgefunden habt, was die Welt braucht, was euch liegt, was ihr liebt, wo ihr richtig gut drin seid, dann entsteht ein Segensfluss. Und das ist nicht Wohlstandsevangelium oder sowas, von wegen, du musst nur das und das machen, dann kriegst du ganz viel Geld, sondern ich glaube, dass das ein Prinzip Gottes ist. Er will Segen ausgeben. Und warum sollten wir das alte Spiel mitmachen, dass wir uns zu Tode rackern und irgendwie total unzufrieden sind, wenn wir den König an unserer Seite haben? Also ich glaube, da dürfen wir gerne noch mal hinschauen und gucken, hey, könnte es sein, dass da etwas entsteht? Genau. Oder um das mal ganz plastisch zu machen, Kerstin malt ja. Du bist gut darin? Ist sie gut darin? Macht es dir Spaß? Liebst du es? Hast du schon mal erlebt, dass, also man könnte sagen, dass das ein bisschen eine Art von deinem Beruf ist? Und hast du mal erlebt, dass jemand ein Bild von dir gesehen hat und gesagt hat, Das nehme ich. Hier ist mein Portemonnaie, wie viel es kostet. Hast du das schon mal erlebt? Dass Menschen wirklich Geld dafür richtig auch gerne mehr Geld geben möchten? Hm? Und das braucht manchmal ein bisschen Zeit. Aber ich find's immer spannend, was, also du malst ganz genial. Es gibt Leute, die schludern da irgendwelche Kreise und das nennt man dann moderne Kunst. Und es gibt Leute, die zahlen ein Vermögen dafür. Und ich denke mir so, boah, wie blöd kann man eigentlich sein? Also ich wünsche dir, dass du auf jeden Fall demnächst Leute triffst, die diesen Preis zahlen für deine Kunst, weil das ist Kunst. Aber wir merken an dieser modernen Kunst, Menschen werden von irgendetwas angesprochen, wo wir denken, so ein Pille-Palle, ne, moderne Kunst, irgendwelche komischen Kleckse, und geben eine Menge Geld dafür aus, weil da passiert etwas in ihnen. So, und wenn wir uns ausstrecken mit unserer Berufung, mit unserer Leidenschaft, mit dem, was für die Welt wichtig ist, ist die Welt auch bereit, das zu honorieren. Theoretisch, wenn wir, es ist ein bisschen Zukunftsmusik, ich weiß, aber theoretisch kann daraus wirklich entstehen, dass wir davon leben können. Und dass wir uns nicht zu Tode mal lochen, in einem Beruf, der uns vielleicht überhaupt nicht liegt, den wir machen müssen, um davon zu leben, dahin zu kommen, in unsere Berufung, von der wir leben können. Denn das hat uns Gott zugesagt. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, du bist gut darin und du wirst dafür bezahlt. Optimalerweise. Ist das dann dein Beruf? Also das wünsche ich jedem von euch, das wünsche ich auch mir, dass ich in etwas gut bin und dafür bezahlt werde. Und dass mir das vielleicht auch noch Spaß macht. Ja? Ich denke, das ist so der weltliche Teil, der so die größte Herausforderung ist. Weil manchmal ist Berufsleben echt nervig. Ich glaube, das kennt ihr alle. Und ein Stück weit haben wir uns angewöhnt, Hauptsache, man hat eine Arbeit. Weil man muss ja von irgendwas leben. Und auch das ist ein bisschen Utopie vielleicht. Aber ich glaube, wenn wir das ernst nehmen und danach schauen, dann würde ich mir einfach wünschen, dass das, wofür ich bezahlt werde, dass mir das auch Spaß macht, dass ich darin gut bin. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nicht unter unserem Wert verkaufen. Ja, wir, also wirtschaftlich gesehen, ein Chef bezahlt wahrscheinlich den Menschen am liebsten, der mit Leidenschaft und Freude bei seiner Arbeit ist. Der wird dem den Vorrang geben. Und es gibt kluge Chefs, die ganz genau hinschauen und in einem Vorstellungsgespräch erleben, boah, also dieser Mensch hat was Besonderes. Der passt jetzt vielleicht nicht in die Stelle, aber wenn ich ihm eine neue Stelle mit neuer Aufgabenbeschreibung bastle, dann kann er da effektiv sein. Kleines Beispiel, auch von dem Berufscoaching, da hat eine Frau angefangen und wollte halt diesem hauswirtschaftlichen Bereich unterwegs. Und war halt immer so irgendwie in einem Hotel zu arbeiten, da Dienst zu tun, die Zimmer vorzubereiten. Und irgendwie hat die eine ganz lange Zeit immer gebraucht. Die hat es gut gemacht, aber sie hat zu lange Zeit gebraucht. So, und wirtschaftlich gesehen, es ist gut, braucht zu lange Zeit. Es gibt jemanden, der macht es gut und ist schneller. Und dann hat sie Berufsberatung gesucht. Und haben die herausgefunden, wo ihr Herz schlägt, nämlich in den Überblick zu bewahren und zu gucken, wie alles gut ablaufen kann. Also im Grunde so ein Systemadministrator, nur halt für die Hotelzimmer. Das gab es in dem Hotel nicht. Und dann hat sie aber dem Chef um ein Gespräch gebeten und gesagt, kannst du mal, das ist das, was mich bewegt, das mache ich wahnsinnig gerne, das ist meine Leidenschaft, könnt ihr damit was anfangen? Und der Chef hat geguckt, fand das Konzept ganz genial. Der hat dann ganz genau einen Plan erstellt, wie man das alles aufgeteilt werden kann, wer wohin geht, wer welche Zimmer macht. Und hat gesagt, dann machst du jetzt immer den, also hast den Überblick über alle Hauswirtschaftskräfte und machst die Dienstpläne. und teilst ein. Normalerweise macht das immer der Chef, und der Chef, der hat natürlich auch nicht so viel Ahnung, der macht das einfach. So, bitte, macht. Und die Hauswirtschaftler mussten es tun. Und dann hat diese Hauswirtschaftskraft, die ihre Berufung gefunden hat, angefangen, die Dienstpläne zu machen. Und wieder ist überraschenderweise Segen passiert. Es wurde alles effektiver, die Leute wurden zufriedener, weil die sich immer an sie gewandt haben, sie hat die Schichten eingeteilt. Und mit einem Mal hatte der Chef Hauswirtschaftler, die die Zimmer mit Leidenschaft putzten, die sich gut eingeteilt haben, die effektiv und schnell waren, aber das richtig tippitoppi gemacht haben. Es ist so klein und hat so eine große Wirkung, weil da jemand genial drin ist und dafür bezahlt wird und das erkannt hat. Und der Gedanke für uns dahinter ist, wir sollten uns nicht unter unserem Wert verkaufen. Und wir dürfen ruhig ein bisschen wuchern mit unseren Funden. Und wenn ein kluger Chef an eurer Seite ist, wird er dafür Platz machen. Wird er Stellen dafür machen. Und jetzt der Punkt. Okay, meine geometrischen Fähigkeiten sind noch nicht so ausgeprägt, aber normalerweise gibt es jetzt eine Schnittmenge, dass alle vier Punkte, Mission, Passion, Beruf und Berufung, sich in der Mitte treffen. Und wenn ihr das herausgefunden habt, wenn ihr wisst, was ihr liebt, wenn ihr wisst, worin ihr richtig gut seid, wenn ihr wisst, wofür ihr bezahlt werdet, das ist ja relativ schnell herausgefunden, wenn ihr wisst, was die Welt von euch braucht, wenn ihr eure Mission, eure Passion, eure Berufung und euren Beruf gefunden habt. Genau. Dann habt ihr den Sinn eures Lebens in dieser Welt gefunden. Wenn ihr dem nachgeht und da mal reinspürt, dann kommt ihr an dem Punkt, dass ihr den Sinn erkannt habt. Und dieser Sinn ist toll. Das ist nicht irgendeine fromme Pflichterfüllung. Das ist nicht irgendwie etwas, was Gott euch aufzwingt. Sondern da ist ja wirklich alles drin. Ihr liebt das, was ihr tut. Ihr seid richtig gut darin. Ihr werdet dafür sogar noch bezahlt. Und die Leute kommen auf euch zu und sagen, ey, bitte, das brauche ich. Gib's mir. Also top, oder? Mehr Dienstleistung geht, glaube ich, nicht. Wenn ihr euren Sinn erkannt habt. Und da kommt alles zusammen. Und vielleicht ist da noch so der Gedanke, naja, was ist, wenn Gott alles umwirft? Es kann sein, dass Gott alles umwirft, wenn ihr euren Sinn erkannt habt. Aber er wird nie etwas tun, was euch völlig gegen den Strich läuft, wo ihr merkt, das ist ja furchtbar. Ja? Ein paar biblische Beispiele. Der gute Petrus, der war ja Fischer. Und was hat Jesus zu ihm gesagt bei seiner ersten Berufung? Folge mir nach. Menschenfischer, genau. Das heißt, Jesus hat ihm eine Perspektive gegeben, die er verstanden hat. Er hat sozusagen die Berufung an seinen Beruf angeknüpft, Fischer. Gut, er hat jetzt natürlich nicht mit einer Angel Menschen da geangelt, aber er war ein strategischer Mensch. Er wusste ganz genau, welchen Köder muss ich auslegen, um welchen Fisch zu bekommen, zu welcher Zeit muss ich da sein, um bestimmte Fische zu haben. Und ihr erinnert euch bestimmt alle an die Apostelgeschichte, wo er gepredigt hat, wo der Heilige Geist auf alle gekommen ist. Da hatte er einen Köder ausgelegt, hat angefangen zu predigen und die Leute sind rangekommen. Oder der gute Saulus. Der war sehr schriftfest. Der wusste die alten Schriften. Und als er Jesus begegnet ist, da hat Jesus nicht gesagt, oh Paulus, was mach ich mit dir? Du wirst ein guter Koch sein. Ja, du wirst ein guter Koch. Nee, er hat ihn als Apostel eingesetzt. Er hat Gemeinden gegründet und hat die Verbindung zwischen Judenchristen und Heidenchristen hergestellt, weil er schriftgelehrt war. Das war sein Ding. Der hat gebrannt für die heiligen Schriften. Und das hat er dann auch so gelehrt. Also, das war sein Ding, seine Berufung. Oder der gute Lukas, auch ein sehr schriftgelehrter Mensch. Er war Grieche, er war Arzt, das heißt, er wusste, wie man mit Worten umgeht, er konnte gut schreiben, konnte sich gut ausdrücken. Was hat er gemacht, nachdem er Jesus erfahren hat, ist unterwegs gewesen und hat dann angefangen, eine Chronik zu schreiben. Die kennen wir heute als Apostelgeschichte. Und dann hat noch ein Evangelium geschrieben. Das heißt, das, was er wirklich liebt, das, wofür sein Herz schlägt, das, was er richtig gut kann, das wird weitergeführt. So, und an dieser Stelle bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer hört in euch hinein, spürt mal diesen Ding nach und vor allem spürt euren Leidenschaften nach. Ja? Das ist ganz wichtig. Die hat Gott nicht ohne Grund in dein Herz hineingelegt. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn du das herausgefunden hast oder wenn du nur ein paar Punkte herausgefunden hast, sprich mit anderen darüber. Lass andere an deiner Leidenschaft teilhaben. Und wenn du genug Leute um dich versammelt hast, dann startest du eine Gruppe oder ein Projekt. Und dann mal schauen, was daraus wächst. Und mehr kann ich euch auch nicht sagen, denn das gebe ich jetzt alles in eure Hand. Und wenn ihr Bock habt oder wenn ihr merkt, da kribbelt irgendwas in euch, dann könnt ihr jetzt gerne schon auch nach dem Gottesdienst darüber reden, mit mir, mit anderen. Also huscht mal in euch hinein und dann teilt es und schaut, wie Menschen darauf reagieren. Wenn es eure Leidenschaft ist, dann reagieren Menschen auf jeden Fall darauf. Und dann wartet mal ab, was in eurem Leben passieren kann. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, du hast so vieles in uns hineingelegt, an wunderbaren Gaben, an Leidenschaft, an Wünschen. Und oft erkennen wir das gar nicht. Jesus, ich bete einfach, dass wir nicht nur mit offenen Augen durch die Welt gehen, sondern auch mit offenen Augen in uns hineinschauen können. Dass wir spüren, wo unser Herz sich bewegt. Dass wir ja einfach eine Spur dafür bekommen, was unser Sinn, was unsere Berufung ist, unsere Leidenschaft. Und ich bete, dass wir dem nachgehen, dass du uns motivierst, dass du uns die Tür dazu öffnest, einen Schritt hindurchzugehen, den Sinn unseres Lebens zu entdecken. Und dass so vieles in uns gelegt, dass ich einfach glaube, dass alleine wir schon anfangen können, diese Stadt zu verändern und zu prägen. Und ich bete, dass wir es erkennen, dass wir mutig sind, vielleicht auch neue Wege zu gehen, dass wir uns von Widerstand nicht abhalten lassen, aber dass wir immer darauf schauen, dass es in deiner Liebe geschieht. Ich bitte dich, dass du uns die Türen aufschließt, um zu den Menschen zu werden, die in deiner Berufung, in deinem Sinn wandeln. Amen.